Und da sind wir wieder. Und gleich geht's auch direkt los mit dem zweiten Teil unserer Folge mit Dagmar, der Architektin. Und das wird total spannend, versprochen. Für alle, die die erste Folge letzte Woche noch nicht gehört haben, skippt nochmal zurück, hört euch erst den ersten Teil an und startet dann hier in den zweiten. Für alle anderen geht's jetzt direkt ohne Umschweife weiter. Hiermit startet der zweite Teil. Viel Spaß.
Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Das heißt im Prinzip muss in der 4 alles zusammengetragen werden, was im Prinzip für einen Bauantrag zählt.
Ja, genau. Okay. Und da ist sozusagen das Architekturbüro, die dann die einzelnen Fachplaner eben abfragt, also zum Beispiel Statiker, Energieberater, Bodengutachter ist ja sowieso vorher möglichst schon gelaufen. Dann gibt es im Bestandsbau gibt es noch den Artenschutzbeauftragten. Also da gibt es halt, oder eben jetzt auch bei den Wärmepumpen muss man Schallschutz einhalten und so weiter. Also solche Dinge.
Entwässerung, Parkplatz gesucht,
ja,
diese ganzen Sachen.
Genau, Parkplatz, Stellplatz. Genau, das alles wird sozusagen dann durch das Architekturbüro eingeholt und schriftlich festgehalten. Und da ist dann auch wieder die Verantwortung des Architekturbüros, dass das, was dann da steht, auch stimmt.
Hm. In meinem Bauantrag stand, glaube ich, sogar die Mülltonnenstellplatz und die Bepflanzung wurde aufgelistet.
Richtig. Ja. Es ist tatsächlich so, weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das mit dem Müllstandsplatz ist auch so eine Sache, ne? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht weitergeleitet wird. Ich bin mir da nicht ganz sicher. aber die wissen ja dann am Ende. Die wissen ja am Ende, okay, der Müll, das wollen die wissen. Ne? Die wollen einfach wissen, wo ist der Müllstandsplatz.
Ja. Ich hatte eine wunderschöne Sache. Ich habe Stellplätze eingezeichnet bei mir. Und das Bauamt fand die Stellplätze nicht so toll, wo ich die Auto, wo das Auto stehen sollte. Mhm. Und wir haben das einfach gemacht, weil wir es eingezeichnet haben und haben im Land Berlin eingereicht. Mhm. Und da gibt es ja gar keinen Zwang, Stellplätze einzuzeichnen. Dann haben wir sie weggelassen und dann haben wir die Genehmigung bekommen. Mhm. Also manchmal ist auch nicht so schlau, habe ich gelernt, mehr machen zu wollen, als man muss.
Ja, so. Ja. Also muss man auch so ein bisschen selber abwägen, ja. Also als Büro, genau. Aber ich denke mal, meine Details und meine Ausführungen sind absolut, was soll ich sagen? Also ich habe noch nie irgendwie einen Rechtsstreit gehabt.
Ja, aber jetzt sind wir wieder da. Wenn ich natürlich jemanden beauftrage, der irgendwo in der Ferne sitzt und es einfach nur für irgendeine Hausbaufirma abstempelt,
exakt. Mhm.
Dann habe ich ja die örtlichen Gegebenheiten der einzelnen Bundesländer und Regionen nicht. Das heißt, du kennst mit Sicherheit in deiner Ortschaft, wo du am meisten unterwegs bist, kennst du die Stadtplaner, du kennst im Prinzip Menschen, die vor Ort sitzen, du kennst die Bedingungen. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn du in München einen Bauantrag stellen solltest, müsstest du dich mit diesen Bedingungen auch erstmal auseinandersetzen.
Richtig.
Das werden die Ingenieure oder die einfach schnell mal einen Bauantrag zusammenstellen, in Anführungsstrichen schnell.
Richtig.
Das ist dann eher nach Schema F, anstatt dass man es individuell und regional bezogen macht. Ne?
Tatsächlich habe ich auch immer wieder gehört, und das ist bei mir auch noch nie passiert, dass ein Bauantrag eingereicht wird, aber negativ beschieden. Und da frage ich mich immer, das Architekturbüro, der Architekt hat die Aufgabe, ein positives Werk zu erstellen. Das heißt, wir dürfen gar nicht einen Bauantrag abgeben ohne positive Baugenehmigung. Dann würden wir an der Stelle gar nicht bezahlt werden. Also wir haben an der Stelle einfach die Aufgabe, dass es genehmigt wird. Und es gibt aber häufig, also ich höre es immer mal wieder, dass es überhaupt nicht genehmigt wurde oder dass es halt negativ beschieden ist. Und da sieht man schon den Unterschied, ne? Also da sieht man einfach den Unterschied an Möglichkeiten, ne? Und das ist eben eine Qualitätsfrage. Also wir werden sozusagen in der 1 bis 3 sind wir so weit dicht, wasserdicht, dass wenn wir abgeben, dass wir dann auch eine Genehmigung bekommen. Ne?
In welcher Phase wird abgegeben? Dann nach der 4?
In der 4. Die 4 ist die Bauantragstellung und in der 4 wird auch genehmigt.
Gut. Also aus Erfahrung heraus, das ist ja mein Ablauf oder der Ablauf, den ich viele Jahre gekannt habe oder kenne. Mhm. Ich kenne beides. Ich kenne sowohl Hausbauunternehmen, auch Fertighausunternehmen, die vorkonfektioniert arbeiten, dann den Architekten mit im Produkt drin haben und dann aber über ein reines Planungsbüro gehen und wirklich nur einen Bauantrag erstellen. Das heißt, die Planer kriegen die ganzen Unterlagen von den Hausbauhersteller, die sind vorkonfektioniert, der klickt die zusammen, erstellt eine Bauakte oder der Bauherr kriegt die nach Hause zugeschickt, macht seinen Stempel oder Unterschrift drunter. Oder
seine Änderung noch kleine.
Ja, genau, kleine Änderungen im Rahmen des Möglichen bei der Firma.
Ja.
Und schickt die dann zurück, beziehungsweise ans Bauamt unterschrieben.
Und da haben wir aber öfters Rückfragen gehabt vom Bauamt.
Oder Ablehnungen und mussten dann verändern.
Aber das ist natürlich dann, denke ich mal, von der Investition des Bauherrn natürlich dementsprechend auch weniger. Geht von aus, als wenn ich einen Architekten beauftrage, mich die gesamte Phase zu begleiten. Muss ja irgendwo.
Also ich glaube, für das, was die kriegen, würdest du nicht anfangen. So, ne, die sind teilweise, was die bekommen, sind irgendwie so 3.500 Euro.
Sind wir wieder bei dieser Komplexität, Leistung. Ja, genau.
Und das macht halt, klar, wenn du nur die Unterlagen kriegst alle, du musst sie nur in die richtige Reihenfolge bringen und auf einen Bauamt übliches Maß, dann ist das vielleicht was funktioniert in einer Agentur, wenn du dann auch pro Tag irgendwie zwei Bauvorhaben durchjagst, so. Aber es hat halt eine andere Qualität.
Ja, genau, sehe ich auch so.
Da muss man immer so ein bisschen abwiegen, was ist einem auch wichtig und wie investiert man ein paar tausend Euro mehr, hat aber am Ende weniger Stress und vielleicht auch die Chance, Dinge, die durch so ein Raster durchfallen, vorher mit dem Bauamt zu klären. Gerade wenn es um Ausnahmen oder so geht, ist, glaube ich, der schlauere Weg deiner.
Ja.
Zu sagen, ich habe hier erstmal kläre ich Architektur in dem Rahmen.
Also letztendlich sind wir ja Dienstleister und letztendlich ist ja der oder diejenige, die zu uns kommen, sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich drum zu kümmern. Das Haus, ich möchte eigentlich gerne irgendwann dann und dann einziehen und mach mal, dass es da steht so, ne? Und das ist ja unsere Aufgabe. Da sind wir ja wirklich Dienstleister. Und deshalb, also an der Stelle, wenn es eben ein komplexeres Haus ist, dann ist an der Stelle einfach auch ein anderes Honorar. Das macht ja irgendwie Sinn.
Gut, ja, ist ja auch logisch, ne? Mehr Leistung muss honoriert werden.
Genau.
Ja. Okay, dann sind wir jetzt in der 4.
In der 4 und wir haben die Genehmigung bekommen.
Glückwunsch, Mensch.
So schnell.
Und in der Genehmigung stehen dann vielleicht noch Dinge, die sozusagen in der Bauausführung eingehalten werden müssen. Das können, wenn es wieder ein individuelles Haus ist, können das nochmal Dinge sein, die nachbarlichen Belange angehen oder ausführungstechnische Dinge. Das können auch vielleicht nochmal, jetzt Umwelt, ökologische Dinge oder so Naturschutz angeht, kann alles nochmal auftauchen. Und dann ist das in der Bauausführung dann mit zu betrachten. Genau. Und das muss dann teilweise nochmal nachgewiesen werden. Und dann kriegt man eben eine Aufforderung, dass der Statiker jetzt die statischen Unterlagen prüfen muss. Also nicht als Prüfstatiker, aber dass er sozusagen auch die Verantwortung übernimmt, dass das Haus steht, dass es sozusagen geprüft ist.
Das ist ja erstmal eine grundsätzlich gute Vorgabe und Idee, dass so ein Haus auch stehen bleibt.
Genau, also dass die Statik einfach
auch
stimmt.
Auch wenn er ist.
Dass die Statik stimmt. Und dann kriegen wir die Baufreigabe. Also dann darf sozusagen theoretisch gebaut werden. Ne, die Fachplaner müssen, nachdem das Architekturbüro die Baugenehmigung einholt, muss dann sozusagen von den Fachplanern noch Nachweise kommen, Schallschutz, Brandschutz, statische Nachweise. Und dann kriegt man eine Baufreigabe. Das heißt, dann kann man bauen. Und dann ist es die
Leistung. Wieso sollte auch mit der Baugenehmigung man im Prinzip anfangen dürfen zu bauen, macht ja eigentlich gar keinen Sinn.
Genau, das ist Striche total, sind einfach noch zu dünn. Es kommt jetzt nämlich noch der vierte oder fünfte Strich dazu und das ist dann die Leistungsphase 5, das ist die Ausführungsplanung. Also in der Ausführungsplanung, in einem individuellen Hausbau, brauchen wir ja dann sozusagen einen Plan, nachdem die Gewerke dann bauen können, wo die Maße nochmal genauer stehen. Das heißt, ich habe dann nicht mehr das Türmaß, wo sozusagen das Maß als Rohbaumaß drin ist, sondern auch als fertiges Maß. Also das ist einfach ein Unterschied, ne? Mhm. Da kommt ja nochmal ein Holz dazu oder eine Laibung. Und ja. Entsprechend wird das sozusagen immer genauer. Der Plan wird also so genau, dass wir im 50-fachen jetzt drauf gucken. Nicht mehr im 100-fachen, sondern im 50-fachen. Also wir sind immer größer, auch von den Papieren.
Ja.
Früher waren das
gut, also dass die ausführenden Firmen, ich sag mal jetzt ganz lax, auch was erkennen können, was sie da bauen sollen. Ja,
genau. Damit der Rohbauer weiß, der Tischler, Dachdecker und so weiter. Und das macht dann wieder das Architekturbüro in Abstimmung mit der Bauherrenschaft, aber auch dann mit den Gewerken, dass man sagt, okay, wie soll die, was für eine Dämmung? Also da ist auch wieder viel Absprache, Abstimmung und da kommt dann das Fachwissen dazu und dann ist eben die Zeichnung fertig. Mhm. Da ist dann alles Material bestimmt. Die Statik wird nochmal mit eingearbeitet, energieberaterische Belange sind mit eingearbeitet, alles das macht das Architekturbüro und dann ist die Konstruktionszeichnung fertig, das ist dann ein richtig dicker Ordner und ja, und möglicherweise werden noch Sonderdetails festgelegt, also vielleicht, wenn es ein Anbau ist, an das alte Bau, wie sozusagen, aber auch, also wenn es Sonderdetails gibt, die werden dann auch nochmal dargestellt. Na, das hat man in Leistungsphase 5. Mhm. Da wird auch nochmal Kosten.
Das wäre jetzt meine Frage werden. Da werden auch mal die Kosten
nochmal neu kalkuliert. Genau, Kosten kalkuliert. Und weil wir ja dann immer näher im Detail sind, ist dann auch die Masse immer deutlicher. Also wir gehen ja sozusagen vorher in der Leistungsphase 2 von so einem Raumvolumen aus und sagen so und so viel Quadratmeter mal Höhe. Und jetzt plötzlich sind wir ja schon im Wandaufbau. Das heißt, wir wissen, ist Außenputz, ist Innenputz, was ist aus einer Holzverkleidung dran. Mhm. Und das fließt natürlich alles mit ein und entsprechend klarer wird dann auch die Zahl.
Das heißt aber, wenn ich jetzt diese, wir sind jetzt bei der 5, wenn ich, Kraftzahl, ne? wenn ich jetzt wieder an die vorkonfektionierten Haushersteller, das müssen ja nicht nur Fertighaushersteller, die viele Massiv- oder Steinbauer machen sie genauso. Wenn ich jetzt da dran denke, dann beschäftigen die sich überwiegend mit der 2 und mit der 3. Mhm. Das sind eigentlich diese beiden Dinge, die gemacht werden. Die 2 wird einfach geschaut, das Haus, was verkauft worden ist, das Haus, was durch den Hausverkäufer im Prinzip konfiguriert worden ist, passt das denn überhaupt auf das Grundstück? Mhm. Müssen noch irgendwelche Rücksprachen gehalten werden? Und dann wird der Bauantrag erstellt. Und wenn der positiv beschieden ist, geht es im Prinzip wieder zum Haushersteller und der macht dann das Ganze mit der Statik und so, das ist ja dann im Hausprozess drin. Das
heißt, richtig.
Ich habe hier eigentlich nur 2 von 9 Phasen, die für so vorkonfektionierte Häuser interessant sind und der Rest, der wird gar nicht benötigt.
Mhm. Der wurde einmal erstellt, also die Konstruktionszeichnung gibt es, aber der wird sozusagen nicht jedes Mal neu erstellt,
ne? Genau.
Und das macht sozusagen dann natürlich auch einen Kostenvorteil aus, ne? Also dass man da an der Stelle sagt, okay, weil es eben häufiger hergestellt wird, die Gewerke haben einen festen Preis.
Kann ich reproduzieren und für andere verwenden.
Ist sozusagen eine ganz andere Kostengeschichte, ne? Das ist klar, ja.
Okay, dann gehen wir in die nächste Phase. Die nächste Phase ist die Phase 6.
Die Leistungsphase 6 ist sozusagen die Ausschreibung für die Gewerke. Das heißt, an der Stelle wird definiert, was vom Maler, vom Rohbauer, vom Dachdecker alles ausgeführt werden muss. Und das ist eine textliche und zusammen mit den Plänen, die vorher erstellt wurden, ist das eine textliche und eine planerische Zusammenstellung. Mhm. Das sind wieder viele Ordner. Mhm. Und dann können die Gewerke sozusagen ihre Angebote abgeben.
Also es ist ganz klar definiert, welche Leistung, welche Mengen erbracht werden müssen.
Richtig.
Von den
bis zur Fußleiste,
genau.
Also bis zum Schalter.
Okay, das heißt, du konfigurierst das Haus, also das, was wir, wo wir immer sagen, das ist die sogenannte Bemusterung, die kommt dann später, wenn eigentlich alles durch ist. Das Haus ist schon in der Produktionsphase, sag ich mal, und das Design wird dann bemustert, wo der Kunde dann entweder bei vielen Haushersteller durch die Baumärkte läuft und sich Sachen in einer gewissen Preisrange aussucht. Oder bei einigen Herstellern gibt es dann große Bemusterungszentren, wo man dann einen Tag oder 2 Tage durchläuft und dann nichts anderes macht, als sich das auszusuchen, was einem gefällt.
Genau. Genau, geht sozusagen bis zur Sanitärausstattung, bis zum Lichtschalter, bis zu den Oberbelägen der Außenwände, also Innenbelege, ne, Tapete, Putz etc. Und das wird sozusagen alles einmal aufgeschrieben und dann in der Leistungsphase 7 werden die Angebote eingeholt und die Angebote ausgewertet. Also ich hole mir mindestens 3 Gewerke pro, 3 Anbieter pro Gewerk, sodass ich also einen guten Querschnitt habe und dann wird entschieden. Also heißt, in der 7 kommen die Angebote rein.
Und der Bauer entscheidet im Prinzip, welcher Fachbetrieb dort denn ausgewählt wird.
Richtig, also das Architekturbüro.
Aber du unterstützt ihn im Prinzip und sagst, guck mal, der Handwerker A hat das, der Handwerker B hat das, der Handwerker C ist ja gar kein richtiger Handwerker.
Ich glaube, dann würdest du da gar nicht anfragen.
Ich jetzt nicht, aber das gibt es ja auch alles.
Ja.
Genau, klar. Genau, und dann hat man sozusagen, dann hat der Bauherr, die Bauherrschaft hat dann eine Entscheidung getroffen, also wer dann plant, wer dann baut und dann ist die 8 das Bauen. Und
das eigentliche Bauen?
Die Bauüberwachung, genau.
Das heißt, im Prinzip geht dann los mit den ganzen Arbeiten und deine Architektenaufgabe oder Ingenieur in dem, ist auch eine Ingenieursleistung, was Ingenieure machen, ist im Prinzip diesen Bau zu überwachen. Und hast du da auch irgendeine Haftung? Bist du dann dafür wirklich verantwortlich, dass das ordentlich läuft? Ja. Oder ist das nur so ein, da guckt noch mal jemand extra drüber? Wie ist es?
Also die Bauüberwachung ist so definiert, dass wir nicht das Gewerk überwachen, sondern wir überwachen die Leistung, die hergestellt wird oder hergestellt wurde, indem man die Abnahme macht, ob die übereinstimmt mit der Ausschreibung und mit der Planung.
Ich verstehe.
Also immer zurückblickend auf das, was ursprünglich abgestimmt wurde mit dem Bauherr, wird sozusagen dann überwacht, ob das dem entspricht.
Das heißt, ob der den Hammer richtig hält und ob der den Helm auf hat, ist dir total egal. ob der sauber arbeitet.
Ja, das schon, weil da gibt es natürlich dann Qualitätsrichtlinien und so weiter, die auch eingehalten werden müssen. Aber
die sieht man ja am Ende, wenn man das einzelne Gewerk.
Die habe ich aber ja in der Ausschreibung definiert. Also in der Ausschreibung definiere ich die Qualitätsstufen, zum Beispiel von einem Putz, der ja unterschiedliche Qualitätsstufen haben kann. Und wenn dies vorher sozusagen festgelegt wurde, dann kann ich auch entsprechend später prüfen. Also,
ja, klar.
Ne? Genau.
Wenn da nicht nur Putz steht, weil Putz kann alles sein.
Da steht nicht nur Putz.
Ja, warum haben sie jetzt Innen-Außenputz gemacht?
Weil wir nicht gendern. Nicht putzen, sondern verputzen. Genau.
Ja. Also Rauputz innen, ne?
Ja, genau.
Das ist gegenderter Putz. Wahnsinn.
Ja, genau. Also das ist die Bauüberwachung und in der Bauüberwachung werden dann auch die fertiggestellten Leistungen abgenommen und auch die Rechnungen geprüft. Also die Rechnungen, die von den Gewerken eingehen bei der Bauherrschaft, die wird dann durchs Architekturbüro geprüft, nämlich ob das wieder entsprechend Masse und ob Leistung, also Qualität entsprechend der Ausschreibung hergestellt wurde.
Okay, und die neuen?
Warte mal, gleich zu den Rechnungen halt noch mal eine Frage. Wenn die Handwerksbetriebe Angebote abgegeben haben, haben die Möglichkeit, dann noch Aufschläge oder irgendwas zu nehmen? Also, weiß nicht, das ist ja eigentlich kein
Aufschläge nicht, nee.
Also, das geht nicht.
Also, Aufschlag nicht, einfach nur so. Was natürlich manchmal passiert ist, dass ein Nachtrag kommt. Also, Nachtrag, sprich, es ist nicht alles in der Ausschreibung drin.
Und der Kunde hat sich jetzt noch was überlegt,
oder
was mitgemacht
werden
soll.
Oder es ist was passiert, zum Beispiel ganz doof war ja nach der Corona-Zeit, dass plötzlich kein Holz mehr da war. Und dann müssen dann, es war aber alles in Holz ausgeschrieben und schwuppsiwupps gibt's aber kein Holz. Dann muss man es dann doch in Massiv bauen. Ja, und dann ist vielleicht aber das Angebot in Holz abgegeben worden und es gibt aber kein Holz oder nur so teuer so. Und dann muss man umändern und diese Umänderungen sind dann Nachträge.
Ja. Na gut, aber davon hat ja der Kunde rechtzeitig Kenntnis letztendlich.
Das ist transparent.
Und unterschreibt die ja auch.
Und unterschreibt die auch.
Also aber so einfach geht nicht, weil, weiß ich nicht, Diesel ist teurer geworden bei der Baufirma und die sagen jetzt immer ein bisschen mehr.
Nee.
Ja. Ich glaube, das, was du auch meinst, André, es gibt ja die Möglichkeit, oder das, was, wenn ein Architekt einen Preis bildet. Mhm. Ich möchte das so sagen, weil es ja, du bist ja nicht der ausführende Handwerker. Du kannst genau. den Preis ja auch nur einwerten, abbilden. Mhm. Also, und dann bei der Ausschreibung bedeutet das ja nicht, dass der Preis dann auch gehalten wird.
Doch, also erstmal schon. Also das, was angeboten wird, muss auch eingehalten werden.
Da ja, aber da, wenn wir jetzt Phase 2 nehmen, da hast du ja eine Kostenschätzung gemacht. Mhm. Und bei Phase 3 wirst du von den Kosten auch schon konkreter.
Genau.
Dann habt ihr noch gar keinen einzigen Handwerker mit eingebunden. Mhm. Das heißt, inwieweit muss diese Phase 2 und 3, also die Kosten, die dort definiert werden, inwieweit muss das ganze Konstrukt auch in diesem Rahmen abgearbeitet werden? Mhm. Das ist halt so ein bisschen...
Ja,
das also, kann ja drastische Veränderungen.
Ja, Elbphilharmonie.
Ja, gut.
Also es ist tatsächlich, das ist genau das Thema, ne? Also dass dazwischen natürlich noch viel, manchmal sogar viel Zeit ins Land gehen kann. Ja. Privates Einfamilienhaus ist das eigentlich ausgeschlossen. Aber tatsächlich kann es sein, dass das eine oder andere dazu kommt. Und das ist natürlich immer die Aufgabe des Architekturbüros, das zu vermitteln. Also wir vermitteln zwischen dem Gewerk oder dem, was sozusagen passieren kann, und machen drauf aufmerksam. Und dann gibt es Regelungen, die sind einfach nach BGB, Baugesetzbuch, wieder die man dann dazu holt, Kiste aufmacht und sagt, was steht da? Okay, wir haben die Möglichkeit, das zu verändern nach so und so viel Prozent. Und dann soll aber der Bauherr erstmal zustimmen. Wenn er sagt, ja, dann machen wir's mit einer 10% Abweichungsregelung. Und wenn nicht, dann sagt der Bauherr, nee, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht. Dann muss nachgearbeitet werden, zum Beispiel vom Büro.
Ja.
Und eine neue Lösung gefunden werden. Oder das Büro kann aber auch sagen, also das Architekturbüro kann auch sagen, naja, jetzt ist hier irgendwas entstanden, was ich aber ja nicht wirklich selbst verursacht habe. Dieser Punkt wird vielleicht vom Gewerk übernommen. Also das Gewerk macht sich da Gedanken. Also es gibt verschiedene Regelungen, die an der Stelle dann, wo man dann so Register ziehen kann und die dann zu einer Lösung führen.
Den Begriff 10%-Regelung so beiläufig aus dem Ärmel geschüttelt und fallen lassen. Was ist das?
Ja, das ist so eine Marge. Also das ist so eine übliche Marge, wo man sagt, Abweichung von Kosten, von diesen Vorabschätzungen bis zur Gewerkeausschreibungs- und dann Angebotseinholung, wenn da eben, also wie viel darf da sozusagen an Unterschied entstehen?
Das heißt,
und
das von deiner sehr konkreten Schätzung, also nicht von der ersten, sondern von deiner dann konkreteren Schätzung bis zur Vergabe, wenn dann so… Mhm. Also, dann muss man damit rechnen, dass so ungefähr 10% der Kosten irgendwo in Schwankungen sein
mögliche,
können.
Das ist so eine mögliche, also man sagt, das ist so eine mögliche Kostenabweichung, die in der normalen, also wenn es dazu kommt, die dann in so einem normalen Bereich liegen würde. Also das kann man aber auch alles individuell verhandeln. Mit meinen letzten Bauherren haben wir das bei 5% festgelegt und haben gesagt, wenn es 5% ist, dann muss ich sozusagen dann transparent machen und sagen, ja, ist jetzt gerade an einer anderen Stelle und was machen wir? Genau. Also es ist alles individuell verhandelbar.
Weil ich denke mal, das ist ja auch ein ganz entscheidendes Thema für die Finanzierung.
Ja. Genau.
Also man sollte ja so und so nicht so ganz knapp kalkulieren bei so einem Bauvorhaben. Und gerade, ich sag mal, wenn es jetzt ein Architektenhaus wird, kann man ja sowas auch dann ein bisschen mit einplanen und berücksichtigen. Aber es ist ja schon mal gut, wenn man weiß, dass man irgendwo maximal von 10% vom Gesamtbauvolumen redet.
Mhm, genau.
Okay.
Ja. Also es ist so das normale Regelwerk, wie andere Architekturbüros das so machen, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist so das, was ich anbieten würde. Mhm.
Genau, also das ist ja auch das, was irgendwo im HAI-Regelwerk fest.
Exakt.
Genau,
okay. Richtig.
Gut, jetzt sind wir bei der 8.
Genau, Bauüberwachung haben wir gemacht. Das heißt, das Gebäude ist fertiggestellt, die Rechnungen sind alle eingereicht, freigegeben. Und die 9 ist dann, wir haben ja Gewährleistungsfristen und die 9 ist über diese Gesamtdauer der Gewährleistungsfrist eine Mängelbehebung und eine Feststellung von Dokumentation. Das heißt also, wenn tatsächlich irgendwie nach 2 Jahren die Tür klemmt oder so, dann wäre das Architekturbüro nochmal wieder da, um zu sagen, was ist hier überhaupt los? Woran liegt das? Ist es, weil der Einbau nicht richtig ist? Weil ist es plötzlich die Statik? Also da wird sozusagen, ist die Abstimmung mit dem Architekturbüro, mit den Planern dann geregelt, dass dann die Mängelbehebung auch stattfinden kann. Das heißt, Architekturbüro kommt raus und sagt, okay, der und der ist jetzt, muss es jetzt machen.
Okay, wenn ich jetzt an mein Objekt denke, ne, das ist der ein oder andere Sache, die jetzt in den ersten 3, 4, 5 Jahren einfach auftauchen, was ja auch ganz normal ist beim Hausbau, glaube ich, dass man Setzungen hat oder so, dass eine Tür nicht mehr 100% perfekt schließt oder sowas, wo man nachjustieren muss.
Ja.
Alle Sachen, die man auch, glaube ich, also eine Tür entspannt selbst machen kann, ein Ringelchen drunter, ne, und so. Aber letztendlich bin ich damit ja alleine, weil ich habe, irgendeine Agentur hat für mich meinen Bauantrag gemacht, oder so, überspitzt, so. Und eben, ich habe eben nicht eine Planungsphase 1 bis 9, sondern ich habe Planungsphase 3 maximal 4. Oder 2, 3. Das heißt, wenn ich jetzt dich an meiner Seite gehabt hätte, hätte ich gesagt, hey, guck mal, hier klemmt was oder hier ist irgendwas. Komm mal her, guck dir das mal an. Wo liegt der Fehler? Wer hat den Fehler gemacht? Bitte Hand heben bei der Baufirma, die dafür gerade stehen muss und muss nacharbeiten.
Richtig.
Oder die Gewissheit zu haben, hey, das ist alles im Rahmen der der Norm und das ist mein Problem als Bauherr. Aber dann weiß ich wenigstens, okay, ich muss jetzt hier wie eben bei der Tür 2 Umdrehungen von der Türzarge, von der Aufnahme irgendwie selber
drehen. Und das ist natürlich, kann natürlich schon auch auftauchen, ne? Weil das, was die Bauüberwachung macht, ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, der guckt nicht, wie er den Hammer hält oder so, sondern da werden sozusagen eben die grundlegenden Dinge abgeglichen. Aber wenn dann irgendwie an der einen oder anderen Stelle menschliche Themen, menschliche Fehler passieren, was auftreten kann, dann muss man eben nachträglich reingucken und dann sind wir eben auch noch da. Ne? Das ist also eben, also wir
dann
sind innerhalb dieser Gewährleistungsfrist
müsst ihr alle,
noch da.
Alle Übergabe und alle Protokolle haltet ihr weiter vor?
Ja, 10 Jahre. Ja, 10 Jahre. Ja. Also 10 Jahre behalten wir die Unterlagen vor und die Fristen sind zwischen 2 und 5 Jahren. Ne?
Also wenn in den ersten 2 bis
in den ersten 2 bis 5 Jahren
etwas passiert,
richtig,
dann würdet ihr nochmal gucken.
Ist das bei Statik versteckte Mängelkonstruktion sind da bei, wenn man mit dem Architekten baut, auch 30 Jahre, wie viele Haushersteller das anbieten? Das ist ein deutsches Gesetz einfach, oder? Wie ist das?
Also, habe die Frage nicht verstanden?
Es gibt ja in Statik, glaube ich, versteckte Mängel. Solche Sachen, also in der Gebäudekonstruktion so, dass man bei vielen 30 Jahre Garantie auf solche auf die Grundkonstruktion zum Beispiel, auf die Balken, also beim Fertighaus zum Beispiel. Und da ist es ja auch so, dass man da eine gesetzliche Vorgabe hat. Greift die beim Architekten in irgendeiner Form auch?
Wir haben auch Gewährleistungsfristen, aber die sind kürzer. Also unsere Gewährleistungsfrist ist 5 Jahre. Sozusagen und also von den 30 habe ich jetzt noch gar nicht so gehört, aber vielleicht ist das was, ich lerne ja gern dazu.
Ja, genau. Viele Haushersteller werben tatsächlich
das
damit und das ist immer dann die Sache, ne, 30 Jahre Garantie auf Statik, Konstruktion.
Okay, dann aber wenn die 5 Jahre einhalten können sie auch 30 Jahre einhalten. Also
ja,
wenn
in den ersten 5 Jahren nicht das Haus.
Genau,
ja.
Ganz
ja,
genau. Ja. Also ist so ein bisschen, ne? Also wenn in den ersten 5 Jahren passiert was, da und das macht ja auch Sinn, dass das haben wir uns ja jetzt hier nicht persönlich überlegt, das ist ja auch schon erfahrungswert, ne? Also diese 5 Jahre, 2 bis 5 Jahre sind ja Erfahrungswerte von so ein Haus sollte ja 100 Jahre, Massivhaus sollte ja mindestens 100 Jahre stehen und ein Holzhaus hat, glaube ich, ein Wertgutachten von 50 Jahren oder?
Nee. 80 Jahre.
80 Jahre mittlerweile.
Und eigentlich halten die sogar manchmal noch länger.
Ja.
Die sind flexibler. Fachwerk. Ja, ich glaube, diese Rest, das sind ja diese Restnutzungsdauern.
Genau,
so.
Genau.
Die sind ja eher mathematisch zu sehen in dem Objektwert. Das ist ein Bankenwert.
Richtig, so ein Bankenwert.
Ich glaube, die sind mittlerweile.
Da wird es mein Haus gar nicht mehr geben.
Ja,
deswegen. Eben, also was für schöne Fachwerkhäuser haben wir. Ne?
Also das sind Werte, die wirklich die Banken zum Objektwert nutzen und wer 80 Jahre finanzieren möchte, ich glaube, der hat eher ein anderes Problem als die Restnutzungsdauer eines Neubaues.
Hier, dann ist das nicht so schlimm, dann kann ich ja auch 100 Jahre oder 80 Jahre, der Unterschied ist ja dann gar nicht mehr so groß, ne, in der Relation.
Ja,
dann müssen wir erstmal noch so lange leben.
Genau. Das ist, also die meisten, die bauen, sind ja schon haben ja zumindest die Volljährigkeit schon erreicht. Genau. Und dann,
sollte man denken.
Dann, so, ja. Ja.
Ja.
Ja. Wunderbar. Spannend, also ja. Total ja, toll, weil ich glaube, dass die wenigsten da draußen wissen, was zu einer Architektenleistung wirklich dazugehört und welche Abläufe es gibt. Ja. Letztendlich hat es ja auch, haben wir mit diesen neuen Schritten ja nicht nur diese Honorarordnung einmal erklärt, sondern eigentlich den kompletten Bauablauf einmal systematisiert. Mhm. So. Mhm. Und worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist über Geld. Mhm. Gibt es da irgendwelche Prozentsätze, wo die HOI sagt, ich weiß nicht, wollen wir die alle einzeln jetzt aufführen? Nee. Ich glaube, das wird ganz schön wahnsinnig. Ja. Mit welcher Prozent, also wenn man das jetzt mal, woran wird es bemessen? Mhm. Erste Frage, also an welchem Punkt wird es bemessen? Welchen Kosten wird es bemessen? Mhm. Und das zweite ist, mit welcher Preisrange muss ich rechnen? Ich möchte, welche Preisrange ist nach HAI zulässig?
Ja. Genau, also nach HAI. Ja. Also wir bemessen nach einer Kostenschätzung, und zwar ist das die in der Entwurfsphase 3, wo wir also genau wissen, wie stark ist die Wand und was ist auf der Wand alles drauf, also Holzvertäfelung oder Putz. Das heißt, dann wissen wir, was an Baukosten zu erwarten ist. Mhm. Und an der Stelle wird das Honorar abgerechnet. Also wir haben sozusagen die 3 und sagen dann, aha, davon wird jetzt, das ist unsere Grundlage.
Sprechen kommt dort so eine Sachen wie Erdarbeiten, Straßensperrung, Baunebenkosten.
Die sind nicht drin.
Es geht um die reinen Gebäudekosten,
genau,
ja?
Also nicht, genau. Es ist tatsächlich genau, also Kostengruppe 300 sind die Gebäude und Kostengruppe 400 sind die technischen. Hm? Das heißt, wir haben also die beiden Punkte, die für uns als Grundlage zählen.
Aha.
Genau. Gut. Und dann die 200 ist Erdarbeiten, 700 sind, genau. Das sind alles diese verschiedenen Kostengruppen. Und was man jetzt so prozentual sagen kann, ist, dass man so zwischen 4% und 6% für die Leistungsphase 1 bis 4 ansetzen kann.
Mhm.
Also ungefähr 5%.
Ja.
Und also von 200.000 Euro wären es 10.000 Euro.
Richtig.
Ja.
Und danach von der 6 bis zur 9 sind es dann ungefähr 18%, also zwischen 15 und 20, ja, weil eben einfach die Bauausführung inklusive Zeichnung, Mängelüberwachung und so weiter ist dann eben einfach ein größerer Part. Mhm. Also man sagt eigentlich so, dass die, man hat fast eine Bewertung von 40% bis Baugenehmigung und dann 60% der andere Part.
Ende.
Mhm. Und ja, warum gehen wir nicht, also diese anrechenbaren Kosten, das so nennt sich das, also diese Kostenschätzung, die wir in der Leistungsphase 3 haben, warum gehen wir nicht vom Endwert aus? Warum gehen wir dann nicht am Ende und sagen dann nochmal, aha, das hat jetzt aber nicht 200, sondern 205.000 Euro gekostet? Warum ist das so? Weil für uns geht es nicht um die einzelne Mark oder um den einzelnen Euro, sondern es geht darum einzuschätzen, und das sind diese Tabellen, die dahinter stehen, was für eine Komplexität hat dieses Gebäude. Also wenn ich einfach ein Einfamilienhaus für 500.000 Euro plane oder eins für 200.000, dann nickt Kai schon, dann ist es einfach ein Unterschied.
Ja.
Und entsprechend mehr muss ich auch reinbringen an Planungsaufwand, ne?
Ja.
Also an vielleicht auch sogar an Fachplanung, Statik, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wenn ich eine große Halle will, ist das anderes, als wenn ich eine geschlossene Decke habe und so weiter. Und das heißt also, diese Werte sind nicht bemessen nach dem, was sozusagen dann am Ende wirklich an Euro dasteht, sondern eben an einem ideellen Wert, den wir ja schon in der 3 ermittelt haben. Und das ist für uns dann die Grundlage. Und das ist eigentlich eine Einschätzung von Aufwand. Das ist
ja
eigentlich eine Einschätzung von Aufwand.
Aber das ist ja eigentlich eine ganz faire Geschichte,
ja, genau.
In die ich weiß, für so viel Leistung bezahle ich so und so viel.
Genau.
Also ich glaube, das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ein Hausverkäufer macht. Weil wenn ich ein kleines Einfamilienhaus ohne viele Extras zu einem niedrigen Preis, ne, wenn jemand wirklich sagt, ich will hier einfach nur ein Häuschen bauen, so, und das soll meiner Familie dienen, dann sind das in der Regel auch Kunden, die in Anführungsstrichen pflegeleicht und dankbar sind, mhm, im Verhältnis zu irgendjemand, der sagt, ich will hier ein total architektonisch hochwertiges, mhm, Haus haben, mhm, mit speziell, das muss ganz, und können wir das Dach auch nach unten, mhm, machen. Mhm. Also da ist der Anspruch auch in, mhm, der Vorbereitung, exakt, ja, viel, viel höher, ja, und in der ganzen Abwicklung. Also die, genau, haben auch wesentlich höheren Gesprächsbedarf, mhm, in den Details. So. Mhm. Und das spüre ich als Hausverkäufer. Das ist auch okay, ja. Ne? Mhm. Das macht ja auch, ne, beides ist total reizvoll, ja, finde ich. Ja, voll,
genau.
Und da ist es ja so, wenn ich ein großes, teures Haus verkaufe, verdiene ich auch als Verkäufer logischerweise auch mehr Geld, als wenn ich ein kleines, mhm, Haus verkaufe. Mhm. In Relation, aber, mhm, ist es vollkommen legitim und, mhm, passt so, mhm, ne? Also, deckt sich.
Ja.
So.
Ja, also, ja, finde auch, das ist eine faire Geschichte. Und da haben sie sich, also als sie damals diese Honorarordnung entworfen haben, da haben die sich echt Gedanken gemacht. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz faire Sache. Also, ja, es geht eben, wie gesagt, nicht darum, dass wir da dann am Ende von 1,50 Euro Summe X haben, sondern dass wir eben wirklich es gibt diesen Satz, ich sage ihn jetzt nochmal, dass man sagt, ja, der Architekt plant es extra teuer, damit er extra viel Geld bekommt. Ne, das könnte man ja auch unterstellen. Man könnte ja unterstellen, der Architekt würde sozusagen das extra teuer zeichnen, damit er extra mehr. Aber diese, also erstens, diese Honorarsprünge, die bewegen sich zwischen 50 und 80.000 Euro. Das heißt also, wenn ich bekomme wirklich vielleicht 1.000 Euro mehr, wenn ich 80.000 Euro Unterschied drin, ja, habe. Also das Verhältnis, das ist
wenig.
Ist, ne, sehr gering. Und zweitens ist es nicht so, weil, also, keiner ist irgendjemandem ausgeliefert. Und, also, und wenn, dann wäre das irgendwie schon falsch.
Nein, und
schon
man hat,
macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Bei Phase 3 scheidet einfach der Finanzierer ein, wenn es,
genau,
zu teuer,
genau,
ist.
Genau, ne? Richtig, genau.
Wenn man vorher diese Kostenschätzung hat, dann ist ja alles in Ordnung. Mhm, ne?
Ganz das genau. So. Also es ist eine große Kostentransparenz drin. Und wir haben tatsächlich auch noch in der HAI festgeschrieben, es gibt auch dieses, das nennt sich Planen nach Kostenobergrenze. Also wenn mir jemand sagt, er hat genau 400.000 Euro und für das und mehr geht gar nicht, weil die Bank, es ist alles schon geklärt, er hat schon mal eine Planung gehabt, er weiß genau 400.000, hm, bis dahin geht's. Dann muss ich mit jedem Schritt, den ich mache, muss ich gucken, bin ich bei 400, bin ich unter 400.000, bin ich unter 400.000. Also ich muss sozusagen jedes Mal bei jedem, nicht bei jedem Strich, weil ich habe ja schon Erfahrungen gesammelt, aber ich muss schon immer wieder dahin gucken.
Dass die Kosten in die Grenze gehalten werden.
Also in dieser Obergrenze bleiben. Und das nennt sich dann schon nochmal, da ist schon nochmal, ne, ist ein anderer Planungsaufwand drin, weil ich dann tatsächlich sozusagen überhaupt keinen Spielraum mehr habe. Ansonsten habe ich ja immer noch mal, wir haben ja vorhin zwischen 5% und 10% Spielraum gesprochen. Ja. Und ich kann ja auch, während ich die Aufträge vergebe, auch sprechen. Also da sind ja auch überall, sagen wir mal, Spielräume drin. Ne?
Wenn wir ehrlich sind, das Beste ist, es wird nicht teurer und es bleibt genau, ja, in dem Rahmen. Genau. Der Kunde ist am Ende glücklich. Du hast dein Geld verdient für die, ja, Leistung, die du erbracht hast. Ja, so. Ja. Verdient, ne? nicht bekommen. So. Das ist ja ein riesen Unterschied. Mhm. Und letztendlich leiden wir unter genau demselben Problem als Verkäufer. Also, dir wird immer unterstellt, du willst so viel Geld wie möglich aus dem Kunden rausquetschen. Ah. So, wo ich sage, die Kunst ist heute nicht mehr viel Geld aus dem Kunden rauszuquetschen beim Hausbau, sondern überhaupt einen Rahmen zu finden, wo er seine Wünsche runterkriegt, in einer Price-Range, wo die Bank noch sagt, okay, das Geld gebe ich dir, weil das ist ja eigentlich die Kunst heutzutage,
ja,
und nicht mehr so viel wie möglich an Geld aus dem Kunden rauszuholen.
Richtig,
ja, ne? So, und wenn ich überlege, dass wir oftmals im Hintergrund sogar, wo der Kunde nicht mitkriegt, federn lassen, damit wir es überhaupt durchkriegen und überhaupt auf die Füße bekommen, oder sagen, dann verdienen wir halt nichts oder weniger, also gar nichts verdienen wir nicht, aber wesentlich weniger dann auf einmal. Ja. Aber wir haben halt dieses eine Stück Haus oder den einen Kunden mitgenommen und in Summe am Ende eben einen Bauherrn glücklich gemacht.
Genau.
Und vielleicht dann über ein Referenzobjekt nachher mehr verdient, als wenn man versucht, irgendwie die Traube dann bis zum letzten irgendwie.
Ja, 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 genau. Also wir sind alle nicht im Automobilbau, ne? Das ist eben, wir sind schon viel mehr Schwankungen unterworfen und wir wissen es ja alle, wie viel Gewerke gibt es und da ist so eine große Bandbreite drin von wirklich qualitätsvollen Gewerken bis hin zu welchen, die noch nicht mal wissen, wie es wirklich geht und trotzdem sich so und so nennen. Also das ist ja, da gibt es ja einfach auch so viel. Also im Bauen, das Bauen oder das Bauen wirklich clever zu gestalten heißt, mit Expertinnen zu bauen und die einfach sich auskennen, die schon 30, ich bin jetzt dieses Jahr 30 Jahre Architektin.
Herzlichen Glückwunsch.
Also die sich wirklich einfach auskennen und Erfahrungen gesammelt haben, die Region kennen und die, sagen wir mal, dieses Ganze, den ganzen Ablauf kennen. Ne?
Ja.
Und,
du hast gerade ein wunderschönes Wort gesagt und das war clever.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Wir sind ja heute hier für cleveres Bauen.
Genau. Apropos cleveres Bauen. www.cleveresbauen.de, schaut mal auf unsere Homepage, guckt mal, was wir da so im Angebot haben. Vor allem haben wir da einen wunderbaren Blog, auch mit Sicherheit zu dem heutigen Thema. Und da könnt ihr auch nochmal die einzelnen Schritte der HYI nachschauen. Wir werden dich auf jeden Fall wieder verlinken.
Danke.
Und auch deine Sprechstunde nochmal, Architektsprechstunde nochmal aufführen. Und ansonsten bleibt da draußen einfach mutig, geht eure Bauprojekte an, sucht euch Architekten aus der Region, sucht euch einen Haushersteller, der euch passt irgendwie, oder einen Finanzierer, der euch Mut macht und euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringt.
Super.
Wir haben jetzt tatsächlich über eine Stunde, das ist die längste Folge,
so
die wir
haben. Ging das.
Aber ich habe,
das ist zu deinem Jubiläum, wegen 30 Jahren.
Ich habe am Anfang ja eingeleitet mit alle guten Dinge sind drei und wir werden einfach die Folge auf zwei cutten und dann sind wir vielleicht bei drei Folgen und dann haben wir wieder alles.
Super.
Euch da draußen eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank, Dagmar. Super, dass du heute wieder hier warst. Und dann in diesem Sinne auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.